Kenia nach den Präsidentschaftswahlen im Herbst 2007. Es kommt zu furchtbaren Exzessen von Gewalt. Die Anhänger der rivalisierenden Kandidaten schlachten sich förmlich ab. Über 1300 Menschen wurden getötet. Die Zahlen schwanken. Bis heute weiß man gar nicht genau, wie viele Menschen starben. Die Aufarbeitung dieser Verbrechen ist bis heute nicht geleistet. Und das war wohl auch der Grund, dass der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan in der vergangenen Woche dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag einen versiegelten Umschlag übergab, darin eine Liste mit den Namen der mutmaßlichen Hauptverantwortlichen. Hohe Regierungsbeamte, sogar Minister sollen auf dieser Liste stehen. Ihnen droht jetzt eine Anklage. Im Studio in Nairobi begrüße ich nun die ARD-Korrespondentin Antje Diekans. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Bevor wir auf diese mögliche Anklage zu sprechen kommen, Frau Diekans, lassen Sie uns noch einmal diese Ereignisse vor 1,5 Jahren betrachten. Was hat damals eigentlich die Situation nach den Wahlen so eskalieren lassen, dass es zu diesem Ausmaß der Gewalt kam?
Zunächst mal war das der Ärger, der Unmut über das offizielle Wahlergebnis. Die Abstimmung war im Wesentlichen ein Zweikampf gewesen zwischen dem amtierenden Präsidenten in Kenia, Mwai Kibaki, und seinem Herausforderer Raila Odinga. Jetzt hatten die ersten Auszählungen nach der Wahl es doch so aussehen lassen, als hätte die Opposition gewonnen und als würde der neue Präsident Odinga heißen. Dann erklärte sich aber plötzlich Präsident Kibaki zum Wahlsieger und das führte dann eben zu diesen Unruhen. Odinga und seine Anhänger sprachen dann natürlich von Wahlbetrug und Fälschung. Letztendlich war dann aber dieser Unmut über das Wahlergebnis nur der Auslöser dafür, dass dann ganz andere Auseinandersetzungen hochkochten, dass es dann eben zu Gewalt zwischen den Volksgruppen in Kenia kam. Da kochten dann schon lange unterdrückte Spannungen hoch und es kam dann eben innerhalb von kurzer Zeit zu dieser Gewaltwelle im ganzen Land. Schwerpunkt war da im Wesentlichen die Provinz Rift Valley. Hier leben Kikuyu, das ist der Volksstamm, zu dem auch Präsident Kibaki gehört. Und die waren da nach der Unabhängigkeit im großen Stil angesiedelt worden. Staatsgründer Kenyatta, der war selber auch ein Kikuyu, hatte damals anderen Volksgruppen Land weggenommen, um da eben sein eigenes Volk, die Kikuyu, ansiedeln zu können. Und das haben diese anderen Volksgruppen eben nicht verziehen. Und jetzt wurden die Kikuyus dann angegriffen und schlugen dann ihrerseits wieder zurück. Und es kam dann eben zu diesen langen Auseinandersetzungen zwischen den Volksgruppen Kikuyu, Kalenjin und Luo. Zu den Luo gehört eben der damalige Oppositionskandidat Odinga. Ja, und wie Sie schon beschrieben haben, die bekriegten sich dann auf die grausamste Art und Weise. Also Menschen wurden mit Macheten regelrecht zerstückelt. Am Ende gab es dann diese große Zahl von Toten und 600.000 Menschen waren zudem noch während der Auseinandersetzungen geflohen.
Es war Kofi Annan, der die politischen Rivalen Kibaki und Odinga dann dazu brachte, miteinander zu reden, sich an einen Tisch zu setzen und das Blutbad auch zu beenden. Vereinbart war damals auch die Aufarbeitung der Unruhen, also sprich der Morde und der Verbrechen. Dazu kam es dann ja auch. Wie ging das vonstatten?
Es wurde eine Kommission eingesetzt, die sich damit beschäftigen sollte. Das ist die sogenannte Waki-Kommission. Die ist benannt nach ihrem Vorsitzenden. Das ist der kenianische Richter Philip Waki. Und diese Kommission erarbeitete dann einen Bericht. Der wurde schon im vergangenen Herbst vorgelegt. Und in diesem Bericht geht es zum einen nochmal um die Ursachen für die Gewalt, also gerade um das, was ich eben angesprochen habe, den Streit um Land und dann aber auch nochmal um die Armut, die das natürlich auch mit verursacht hat. Ein anderer Schwerpunkt der Gewaltwelle waren ja die Slums hier in Nairobi, wo dann eben auch die armen Jugendlichen aufgestachelt wurden. Und im zweiten Teil des Berichts wurden dann aber die Namen von Tätern aufgelistet. Und zwar eben nicht nur die Namen der Täter, die direkt Menschen getötet hatten, sondern vor allem Dingen auch die Namen von Drahtziehern, mutmaßlichen Drahtziehern im Hintergrund, die beispielsweise dann die Volksgruppen mit Waffen versorgt haben sollen. Dieser Teil des Berichts ist allerdings bis heute noch nicht öffentlich gemacht worden. Da gibt es nur Gerüchte darum, wer denn jetzt da genannt werden soll.
Nun haben wir in der letzten Zeit auch von Kenia gehört, als US-Präsident Obama um diese seine Heimat ja einen Bogen schlug, wegen des Defizits an Demokratie, wegen der Korruption. Was für eine Regierung hat sich denn da im letzten Jahr eigentlich etabliert? Dieser Bericht hatte ja dann auch keinerlei Konsequenzen.
Ja, also erstmal diese Regierung, die es jetzt hier gibt, die ist riesig. Es gibt fast 100 Minister und Stellvertreter. Und dieses riesige Kabinett, das es dann aber gibt, das stellt so gut wie nichts auf die Beine. Also es gibt keine wesentlichen Veränderungen. Es war ja dann auch nach der Wahl zum Beispiel versprochen worden, dass dieses Problem der Armut in den Slums angegangen werden sollte. Da ist nichts geschehen. Das Einzige, wo sich dann die große Koalition, wie man hier ja dann auch sagen muss, einig war, war darin, ihre eigenen Bezüge zu erhöhen. Sie haben sich dann jetzt mal 8.000 Euro im Monat zugestanden. Und das ist schon wirklich sehr, sehr viel in einem Land, wo man ja immer noch wissen muss, dass viele Menschen hier von nicht mal einem Euro am Tag leben müssen. Sonst haben sie nichts vorangebracht. Es gibt auch wieder neue Korruptionsskandale. Daran sind die Kenianer ja aber eigentlich auch schon gewöhnt. Also die Menschen hier können mit ihrer neuen Regierung eigentlich überhaupt nicht zufrieden sein.
Die Grausamkeiten in Kenia nach den Wahlen 2007, die Verantwortlichen könnten vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag landen. Wir sind im Gespräch mit der ARD-Korrespondentin in Nairobi, Antje Diekans. Diese Liste nun, Frau Diekans, die Kofi Annan nach Den Haag geschickt hat. Noch kennt man die Namen nicht, aber es gibt ziemlich eindeutige Hinweise. Wen vermutet man denn unter den mutmaßlichen Hauptverantwortlichen?
Ja, Sie haben es ja auch schon angesprochen, man vermutet darunter mehrere Parlamentsangehörige und tatsächlich auch Minister. Da werden dann auch Namen genannt. Darunter ist beispielsweise der Sohn des Staatsgründers Jomo Kenyatta, der heißt Uhuru Kenyatta, ist also ein Kikuyu. Dann Agrarminister William Ruto, der stammt eben aus jener Region Rift Valley, wo die Unruhen eben so besonders stark waren und ist ein Kalenjin. Und auch ein enges Familienmitglied von Präsident Kibaki soll auf der Liste stehen. Diese ganzen Politiker sollen sich jetzt natürlich nicht direkt beteiligt haben, aber sie sollen eben Leute dafür bezahlt haben, dass sie auf andere losgingen, um dann diese Auseinandersetzungen zu ihrem eigenen Vorteil nutzen zu können. Und es gibt gerade zu Ruto auch ganz konkrete Berichte, dass er beispielsweise schon vor der Wahl in seinem Heimatdorf eben im Rift Valley da Stimmung gemacht haben soll und soll zu den Leuten gesagt haben, ihr müsst putzen bei euch im Dorf, schmeißt die gewissen Leute raus. Und dann gibt es auch Berichte darüber, dass im Radio Aufrufe rausgingen, so ähnlich wie es damals auch vor dem Völkermord in Ruanda war. Da soll es dann zum Beispiel geheißen haben, Milchmänner, bereitet euch darauf vor, das Gras abzusäbeln. Also alles so ein bisschen verklausuliert. Milchmänner, das sind eben die Kalenjin, weil die traditionell von der Rinderzucht leben. Und Gras steht für die Kikuyu, weil das sesshafte Bauern sind. Also es wurde da dann quasi gesagt, Kalenjin geht auf die Kikuyu los.
Also praktisch ein Mordaufruf. Berichten dann noch,
ein Mordaufruf, so kann man das nennen. Und es berichten dann auch Jugendliche hier in den Slums in Nairobi, dass ihnen Kopfgeld für getötete Loos gezahlt wurde. Also das sind alles Berichte und bei diesen Berichten ist bestimmt viel Wahres dabei, aber man muss da auch immer vorsichtig sein. Also je nachdem, von welcher Seite diese Berichte dann kommen, werden natürlich dann auch andere Leute beschuldigt. Also da deckt jeder dann auch nach wie vor die eigenen Leute und beschuldigt die, die zur anderen Seite gehören.
Eine Anklage hätte in diesem Fall ja besondere Substanz, da Kenia das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs unterzeichnet hat. Das heißt, anders als jetzt im Fall des angeklagten sudanesischen Präsidenten al-Bashir. Wenn es zur namentlichen Anklage kommt, wäre Kenia verpflichtet, die entsprechende Person auszuliefern. Wie hat denn jetzt die Regierung auf diesen Schritt von Kofi Annan, auf diesen Brief, auf diese Liste reagiert?
Also sie hat so reagiert, wie Annan das wohl auch beabsichtigt hat, denn sie war tatsächlich geschockt und dann hat ein quasi ein Aktionismus eingesetzt. Also eine Abordnung der Regierung hatte ja gerade noch versucht, bei Annan eine weitere Verlängerung der Frist zu erreichen und man hat wohl nicht wirklich damit gerechnet, dass er jetzt ernst machen könnte. In Kenia ist es bei solchen Dingen eigentlich immer so, dass da auf die bewährten Taktiken gesetzt wird, erstmal ein bisschen aussitzen und verzögern und dann in der Hoffnung eben, dass irgendwann andere Dinge wichtiger werden, halt davon ausgehen, dass sich das alles schon irgendwann im Sande verläuft. Und das klappt ja häufig auch eben bei all den Korruptionsskandalen der Regierung hier, die bis heute eben keine Konsequenzen hatten oder kaum Konsequenzen hatten. Aber es sieht jetzt eben so aus, als wenn sich die kenianische Regierung in diesem Fall eben dann wohl verrechnet hat.
Kenia hat noch eine Gnadenfrist bis zum 30. September, um ein eigenständiges nationales Tribunal ins Leben zu rufen. Der Chefankläger in Den Haag, Ocampo, hat aber klargestellt, dass wenn diese Frist verstreicht, die Sache richtig ernst wird. Was meinen Sie, wird die kenianische Regierung bis dahin dieser Forderung nachkommen?
Also ich glaube schon, dass sie, es gibt jetzt eben hier diesen Aktionismus und ich glaube schon, dass sie bis Ende September einen Plan vorlegen wird für einen eigenen Gerichtshof. Aber wie ausgereift der dann ist und ob er dem Chefermittler in Den Haag und Kofi Annan tatsächlich genügen wird, das steht dann wohl auf einem anderen Blatt. Und heute beispielsweise, das ist vielleicht noch ganz interessant, titeln die Zeitungen hier auch noch mit einem neuen Plan, einer sogenannten Versöhnungskommission. Danach soll es dann zum Beispiel gar nicht zum Prozess kommen, stellt sich die Regierung jetzt vor, sondern man will sich halt auf anderem Weg um eine Versöhnung der Volksgruppen bemühen. Das würde dann aber natürlich Straffreiheit für die Verantwortlichen bedeuten. Also ich würde mir fast wünschen, dass es zu einem Prozess in Den Haag kommt, denn ich habe da kein großes Vertrauen in die kenianische Justiz, dass sie das tatsächlich hinbekommt.
Weil Sie gerade die Zeitung erwähnen, ich wollte Sie gerade fragen, wie denn die Medien eigentlich auch darauf reagiert haben, auf diese Nachricht. Wird das öffentlich in Kenia diskutiert?
Ja, also das Thema bestimmt jetzt schon seit Tagen natürlich die Titelseiten und auch in den Fernsehsendern wird das immer wieder diskutiert und da wird dann auch abgewogen, was ist für uns denn eigentlich jetzt besser? Wollen wir überhaupt noch einen eigenen Gerichtshof oder ist es vielleicht sogar auch besser, wenn der Prozess in Den Haag dann verhandelt wird? Und der Tenor ist dann, also ein Prozess in Den Haag würde für Kenia natürlich auch gleichzeitig bedeuten, dass das Land dann als gefallener Staat gilt, dass es dann quasi offiziell ist, dass Kenia es nicht schafft, selbst eine funktionierende Gerichtsbarkeit aufzubauen. Und das wäre natürlich eine internationale Blamage und hätte ja möglicherweise auch Folgen beispielsweise für die wirtschaftliche Entwicklung. Und auf der anderen Seite scheint vielen Kommentatoren oder man könnte auch sagen, dem Großteil der Kommentatoren dann doch der eigene Gerichtshof nur eine zweifelhafte Lösung, weil da wird eben befürchtet, dass nicht vernünftig ermittelt wird, dass gekungelt und bestochen wird und dass dann eben letztendlich nur Strohmänner zur Rechenschaft gezogen werden und nicht die wirklich Verantwortlichen.
Kenia droht ein Prozess vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Das war Antje Diekans, die Korrespondentin für die ARD in Nairobi. Herzlichen Dank, Frau Diekans. Deutsch.